Liebe Gemeinde, früher war das Verhältnis zwischen den Religionen ein Spezialthema für Theologen und Religionswissenschaftler weitgehend. Inzwischen ist die Frage längst auf den Marktplätzen unserer Städte und Dörfer angekommen. Der Religionsvergleich brennt vielen Zeitgenossen auf den Nägeln. Sie fragen, was ist nun zum Beispiel mit den Moslems? Glauben die nun an denselben Gott wie wir oder nicht? Und natürlich auch all die aktuellen Konflikte um die Asylantenkrise machen die Frage für viele Zeitgenossen umso dringender. Wenn es in Deutschland passiert, dass Christen, die aus muslimischen Ländern geflüchtet waren, nun hier in deutschen Flüchtlingsheimen im Namen von Allah bedrängt oder verprügelt werden, wie das ja nicht nur einmal geschehen ist, dann fragen natürlich viele, hat das auch etwas mit dem Islam zu tun? Am Freitag hatte ich einen Vortrag in der Nähe der holländischen Grenze zu halten über das Thema, wie können wir Christen die Zukunft gewinnen? Dieser Vortrag fand in einer eher ländlichen Region statt und doch habe ich auch dort das wieder gemerkt. In den Pausengesprächen und auch in der offiziellen Fragerunde nach dem Vortrag, wie sehr doch dieser Religionsvergleich den Menschen auf den Nägeln brennt. Erst im Januar hatte ja zum Beispiel Papst Franziskus zu diesem Thema ein eindrückliches Video veröffentlicht. Vielleicht haben einige von Ihnen das gesehen. Können Sie unter YouTube nachgucken. Gebetsmeinungen des Heiligen Vaters für Januar 2016 heißt das. Also Gebetsmeinung bedeutet so viel wie Gebetsanliegen. 1,32 kann man sich schnell ansehen. Da sagt der Papst Folgendes: Der größte Teil der Erdbevölkerung bezeichnet sich als gläubig. Diese Tatsache sollte zu einem Dialog zwischen den Religionen ermuntern. Und jetzt fragt man sich, wie ist dieser Dialog dort vorgestellt? Und dann tritt eine Buddhistin auf, die sagt, ich setze mein Vertrauen in Buddha. Und ein Jude tritt auf und er sagt, ich glaube an Gott. Ein katholischer Priester kommt dazu und sagt, ich glaube an Jesus Christus. Und schließlich wird dort ein Moslem eingeblendet, der sagt, ich glaube an Gott Allah. Und dann kommt wieder der Papst ins Bild und sagt, viele denken anders, fühlen anders. Sie suchen und finden Gott auf unterschiedliche Weise. Und dann werden im Hintergrund Bilder gezeigt, wie der Papst Begegnungen mit Führern anderer Religionen hat. Und dann kommt der Papst wieder selbst ins Bild und sagt, in dieser Vielfalt, dieser Auffächerung der Religionen gibt es eine einzige Gewissheit, an der wir für alle festhalten. Und bis dahin spielt immer so eine einfühlsame Musik im Hintergrund und plötzlich setzt die Musik aus und der Papst schaut dem Betrachter ins Angesicht und sagt, wir sind alle Kinder Gottes. Und dann treten sie wieder auf. Zunächst die Buddhistin und sie sagt, ich glaube an die Liebe. Und der Jude tritt auf und sagt, ich glaube an die Liebe. Und der katholische Priester tritt auf und sagt, ich glaube an die Liebe. Und der Moslem tritt auf und sagt, ich glaube an die Liebe. Und am Ende zeigt dann jeder das ein Symbol, das für seine Religion stehen soll. Und diese Symbole werden dann zusammengetragen gewissermaßen. Die Buddha-Statue für den Buddhismus, der siebenarmige Leuchter für das Judentum, die islamische Gebetskette und eine kleine Puppe, die das Jesuskind darstellen soll. Und alle vier Symbole werden dann so in die Mitte gehalten. Sie kommen alle zusammen. Und die Kernbotschaft dieses Videos lautet, alle Religionen führen letztlich zum selben Gott. Nun, dass der Vatikan diese Botschaft verbreitet, sollte uns nicht allzu sehr überraschen, weil hier ein Religionsverständnis zutage tritt, das seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und schon längst vorher auch in den offiziellen Dokumenten der römisch-katholischen Kirche festgeschrieben ist. Aber wir müssen gar nicht so weit schauen. Auch von Seiten der offiziellen evangelischen Landeskirchen sind solche Stimmen immer wieder zu hören. Ihr höchster Repräsentant, Bischof Bedford Strom, das ist gegenwärtig der Ratsvorsitzende der EKD, also der höchste Repräsentant der evangelischen landeskirchlichen Institutionen in Deutschland. Bedford Strom wurde vor einigen Monaten in das Kuratorium des geplanten Münchner Forums für Islam, MFI, berufen. Dort soll unter der Führung des Imams Benjamin Idritz ein Gemeindezentrum in München errichtet werden, zu dem auch eine Moschee gehört. Und vorsichtshalber hat man gleich mal einen evangelischen Bischof ins Kuratorium berufen, der hat sich auch berufen lassen. Dazu passt auch sehr gut, was er vor einiger Zeit den Nürnberger Nachrichten gesagt hat, wo er so zitiert wird, Bedford Strom: Es könne berührend und bereichernd sein, wenn man sich vom Ruf des Muezzins mit hineinnehmen lässt in dessen Gottesdienst. Zitat Ende. So der aktuell höchste Repräsentant der sich evangelisch nennenden volkskirchlichen Institutionen. Und wir merken, diese Situation ist für jeden Nachfolger Jesu eine starke Herausforderung. Wir müssen unsere eigene Position begründen, wir müssen selber Klarheit gewinnen und wir müssen im Gespräch dafür eintreten. Und deshalb kann es für uns eine große Hilfe werden, dass wir in unserer Predigtreihe über den Römerbrief heute an einen Abschnitt gelangen, wo Paulus einen Religionsvergleich vornimmt. Ein Religionsvergleich nach Paulus. Natürlich gab es zu jener Zeit noch keinen Islam, als Paulus schrieb. Der kam erst 600 Jahre später. Und so nimmt Paulus seinen Religionsvergleich vor zwischen Judentum und christlichem Glauben. Aber weil Paulus da so grundsätzlich herangeht, können wir hoffen, auch für andere Religionsvergleiche daraus zu lernen und Hilfe zu bekommen. Und deswegen lautet unser Thema heute Morgen: ein ehrlicher Religionsvergleich. Ein ehrlicher Religionsvergleich. Das ist das Thema. Ehrlich, das heißt offen, zupackend, nichts vertuschend. Auch dort, wo es zu Konflikten führen kann, werden die Gegensätze benannt. Das meint ehrlich. In unserem Umfeld erleben wir oft genau das Gegenteil. Auch das Papstvideo ist in dem Sinne nicht ehrlich. In der Sache nicht ehrlich. Der Buddhismus ist in seinem Wesen atheistisch. Der Buddhismus lehrt, dass es keinen persönlichen Gott gibt in dem Sinne. Der Islam bestreitet vehement, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus gekreuzigt wurde für unsere Schuld, dass er auferstanden ist von den Toten. Auch die offizielle jüdische Theologie lehnt Jesus Christus als Messias definitiv ab und wartet immer noch darauf, dass der wahre Messias kommt und sagt, Jesus ist der falsche Messias. Und selbst da, wo man die gleichen Wörter verwendet, ich glaube an die Liebe, ist damit an den entscheidenden Punkten etwas völlig anderes gemeint. Das ist nicht ehrlich. Wenn ein Christ sagen müsste, wie er die Liebe zusammenfassen will, dann könnte ein Christ zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 9 zitieren und sagen: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Und jedes dieser Worte müssen Moslems, müssen Buddhisten, müssen überzeugte Juden bestreiten. Ehrlicher Religionsvergleich, das macht Paulus. Und ehrlich, das bedeutet nicht aggressiv, das bedeutet nicht beleidigend, das bedeutet nicht feindselig, sondern ehrlich bedeutet, dass man nicht nur das Gemeinsame betont, sondern auch ehrlich sieht, was trennt und welche Konsequenzen das hat. Und für Paulus war natürlich diese Situation besonders brisant, da er selbst aus dem Judentum kam, da er sich selbst, wie wir aus dem Anfang von Kapitel 9 ja sehen, doch noch sehr emotional auch seinem Volk verbunden fühlt. Wir erinnern nochmal an Römer 9, Vers 1, wo er sagt: Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber, von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. So steht er im Herzen zu diesen Menschen. Und wie geht er die Sache jetzt an? Ich erinnere nochmal dran, in dem Abschnitt vor unserem Abschnitt, also wir machen heute in Römer 9 ab Vers 24 weiter. Der Abschnitt vor unserem Abschnitt, den haben wir behandelt am 6. März, also noch vor den Bibeltagen und vor der Passionszeit. Da hatte Paulus uns einen tiefen Einblick in das Wesen und in den Charakter Gottes gegeben. Sie können das nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Da finden Sie nochmal die Predigt auch über diesen Abschnitt. Und Paulus hat am Ende gezeigt: Es ist der letzte Sinn der Geschichte, dass der heilige Gott geehrt und gelobt wird. Das ist der Sinn der Geschichte. Und darin liegt auch die höchste Berufung jedes Einzelnen unserer Leben. Paulus hatte deutlich gemacht: Wenn du an Jesus glaubst, wenn du zur Familie Gottes gehörst, dann darfst du wissen, die tiefste Ursache dafür ist, dass Gott dir diesen Glauben geschenkt hat. Und er hat dir einen Ehrentitel geschenkt. Du bist jetzt ein Gefäß der Barmherzigkeit, ein Gefäß seiner Barmherzigkeit. Und so hatten wir das dann am Ende in Vers 23 gelesen, Römer 9, Vers 23, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit, also an uns, erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Das ist unsere Hauptaufgabe, Gott zu lobsingen mit unserem Leben. Und das heißt auch, Gott zu lobsingen mit unserem Lied, auch wenn wir hier im Gottesdienst zusammenkommen, sitzen wir nicht einfach nur da, wenn wir nicht direkt eine Aufgabe haben in der Musik oder am Pult oder an anderer Stelle, sondern es ist unser aller Aufgabe, auch wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst, Gott zu ehren. Und auch das Singen gehört dazu. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch wenn wir singen, wir uns das bewusst machen, wir spulen jetzt nicht einfach ein Programm ab. Und wir stehen das auch noch irgendwie mannhaft durch, dass wir die Lieder zu Ende singen. Sondern jetzt sind wir dran, den Herrn zu ehren, zu seiner Ehre zu singen. Und wenn wir uns das bewusst machen, wird das auch die Art, wie wir singen, mitprägen. Egal, ob wir laut oder leise singen. Aber wie unser Herz singt. Und wie unser Herz singt, so wird sich das auch in unserem Gesang ausdrücken. In unserem Singen, in unseren Worten, in unserer ganzen Ausrichtung unseres Lebens. Wir haben nicht verdient, dass er uns zu Gefäßen seiner Barmherzigkeit macht, aber er hat uns schon zuvor zur Herrlichkeit bereitet, sagt Paulus. Er hat uns zur Bekehrung gebracht und er hat uns in diese große Berufung hineingezogen, dass sein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde, wie es Paulus in Römer 9, Vers 17 sagt. Gott bringt uns also nicht deshalb zum Glauben, damit wir ein leichteres Leben haben, das wäre viel zu wenig. Sondern er bringt uns deshalb zum Glauben, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben, damit wir ihn rühmen, damit wir die Herrlichkeit seines Namens ausbreiten, damit wir für ihn leben und uns an ihm freuen und ihn loben und groß machen vor der Welt und vor seiner Gemeinde. Das gilt für jeden einzelnen Christen und das gilt für die Gemeinde Jesu als Ganze. Und das gilt auch für unsere BEG hier in Hannover. Und das gilt auch für jeden, der diese Predigt vor dem Internet beziehungsweise mit Hilfe des Internets hört, für uns alle. Wir leben zur Ehre Gottes und rühmen seinen Namen. Soweit waren wir vor den Bibeltagen und vor Ostern gekommen. Und nachdem Paulus das festgemacht hat, setzt er nun ab Vers 24 zu seinem Religionsvergleich an. Ein ehrlicher Religionsvergleich. Und dabei stoßen wir auf einige erstaunliche Entdeckungen und Befunde, die ich jetzt versuchen möchte, Ihnen nahezubringen. Das erste Kennzeichen dieses Befundes, dieses Religionsvergleiches, den Paulus hier vornimmt, wenn Sie mitschreiben, das erste Kennzeichen ist integrativ, also einschließend, verbindend. Der Religionsvergleich des Paulus ist erstaunlich integrativ. Das ist Vers 24, da sagt er, als solche Gefäße der Barmherzigkeit hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Das ist integrativ. Paulus gebraucht die erste Person Mehrzahl. Er sagt uns, er sagt wir. Er sagt, wir gehören zusammen. Und woraus wird dieses Wir gebildet? Wer gehört zu diesem Wir dazu? Heiden und Juden. Wir dürfen alle gemeinsam Gefäße der Barmherzigkeit sein, an denen Gott seine Herrlichkeit erweist. Die alten Zäune sind eingerissen. Die alten Trennmauern sind abgebrochen. So schreibt Paulus das ja dann auch im Epheserbrief ganz deutlich, wo er sagt, Christus hat den Zaun eingerissen zwischen Juden und Heiden. Epheser 2, Vers 12, ihr wart früher, ihr Heiden, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Und dann Vers 13, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht. 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Und nochmal Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das nenne ich integrativ. Von jetzt an gibt es, wenn man das so sagen darf, eine Einheitsreligion. Eine Einheitsreligion, wo es keine Rolle mehr spielt, ob einer aus dem Judentum kommt oder ob er ein geborener Heide ist. Das Evangelium schließt ein, wo Menschen ausschließen. Und Paulus verkündigt das hier nicht im eigenen Namen, sondern er offenbart es als Apostel, der verbindlich den Willen Gottes sagt. Der Herr, der hatte das ja schon ganz ähnlich angekündigt. Denken Sie an die Predigt des Herrn Jesus in der Synagoge von Nazareth in Lukas 4, wo er Naaman, den Syrer, lobend erwähnt und die Witwe von Zarpat aus der Nähe von Sidon. Alles in der Wolle gefärbte Heiden, die zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen sind. Oder erinnern Sie sich mal daran, das wird vielen Bibellesern vertraut sein, was der Herr Jesus über den berühmten Hauptmann von Kapernaum gesagt hat. Das war ja ein römischer Militär, der zu dem Herrn Jesus gesagt hatte, als sein Knecht krank war: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sag nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Und dann sagt Jesus in der Öffentlichkeit über diesen Heiden, Matthäus 8, Vers 10, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Das ist integrativ. Das ist, was wir besingen in unserem bekannten Lied: Erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt. Das ist integrativ. Und so hat es Gott ja schon bei der Urgründung des Volkes Israel dem Abraham angekündigt, ganz am Anfang in 1. Mose 12, Vers 3, wo er sagt zu Abraham: Ich will dich segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. So geht es los, wenn Gott sein Volk Israel begründet. Wir müssen sagen, die Gründung Israels ist von Gott her angelegt als größtes religiöses Integrationsprojekt der Geschichte. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und daran knüpft Paulus nun mit dem Wir in Vers 24 an. Er sagt, wir, nicht allein aus den Juden, sondern zu diesem Wir gehören auch die Heiden. Und das war viel integrativer und viel inklusiver, als es der Mainstream der rabbinischen Theologen und jüdischen Religionsführer ertragen konnte. In vielen Kreisen herrschte dort im ersten Jahrhundert eine geradezu feindselige Haltung gegenüber den Heiden. Und darum liefert Paulus nun prompt den Nachweis, dass diese Integration der Heiden bereits vor Jahrhunderten von den alttestamentlichen Propheten angedeutet und vorgeschattet wurde. Und er tut das mit diesem kombinierten Zitat aus dem Propheten Hosea. Ich habe Ihnen die Stelle auch nochmal in Klammer dahinter geschrieben. Hosea 2, Vers 25 und Hosea 2, Vers 1. Da sagt Paulus in Vers 25 und 26, und wie er, nämlich Gott, auch durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde: Ihr seid nicht mein Volk. Da sollen sie jetzt Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Ganz kurz zu der Situation, in der Hosea das sagt, das 8. Jahrhundert vor Christus. Da richten sich diese Worte ursprünglich an das Nordreich Israel. Das Nordreich Israel war seinem Herrn in grober Weise, im großen Stil untreu geworden. Unglaube, Götzendienst auf breitester Front. Und in dieser Situation, da bekommt der Prophet Hosea einen dramatischen Auftrag. Er soll eine, wie es im Text heißt, eine ehebrecherische Frau heiraten als Prophet. Ganz eigentümlich, Hosea 1, Vers 2, geh, erwirb dir eine hurerische Frau und Hurenkinder, denn das Land ist dem Herrn untreu geworden. Und die Botschaft dieses prophetischen Zeichens, das dem Propheten auferlegt wird, heißt: Gott will seinem untreuen Volk noch eine Chance geben. Gott will sie zur Umkehr rufen. Gott will sie wieder für sich zurückgewinnen. Er will sie retten und ihnen vergeben. Und dieses Beispiel nimmt Paulus dann auf und sagt: Schau hin, Gottes großzügige Geduld mit Israel, von der Hosea 2 spricht, wo er sagt, ich will sie wieder annehmen, ist ein Vorbild, ist ein Muster dafür, wie Gott auch den Heiden begegnen will, die ja kein bisschen weniger in Sünde stecken als das Volk Israel. Er lädt sie zur Umkehr ein. Er bietet ihnen Rettung. Er bietet ihnen eine neue Heimat. Er ruft sie in seine Arme zurück. Und damit appelliert Paulus an seine jüdischen Gegner. Er sagt, seht euch das Modell Gottes an, das uns der Herr vor Hosea vor Augen malt. So ruft er auch die Heiden. Und so beschreibt er das dann Paulus in Epheser 2. Die Mauer ist eingerissen. Und Petrus nimmt dieses Hosea-Zitat auch auf. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 bis 10, sagt Petrus, er hat euch aus der Finsternis berufen zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Und so funktioniert Gottes Integrationskonzept. Von Außenseitern werden sie zu Insidern. Aus Fremdlingen werden Mitbürger im Reich Gottes, aus Fernen werden nahe und nächste Familienmitglieder. Das ist das Wunder der Gemeinde Jesu Christi, die er zu seinem Tempel zusammenbaut, aus farbigsten Steinen, unterschiedlichster Form auch. Und die er zusammenfügt und passend macht. Und so hat es der Herr Jesus ja schon vor seiner Kreuzigung angekündigt in Johannes 10, Vers 16. Da sagte er, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Und damit meinte Israel, auch noch andere Schafe. Und auch diese muss ich herbeiführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Das ist das erste Kennzeichen des Religionsvergleichs nach Paulus. Er ist integrativ. Das Evangelium schließt ein, wo Menschen ausschließen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kennzeichen. Und wir werden das auch gleich benennen. Nachdem Paulus in den Versen 25, 26 über die Heiden gesprochen hat, wendet er sich jetzt in den Versen 27 bis 29 den Juden zu. Ach, und es wäre so schön, wenn sie so diese Grundstruktur, die sich durch diesen Text hindurchzieht, auch mitnehmen könnten und das dann selber nochmal weiter studieren und nachlesen und vertiefen. Und jetzt zitiert Paulus den Propheten Jesaja in den Versen 27 bis 29. Und ich hoffe, dass Sie das auch auf Ihrem Zettel gut lesen und erkennen können. 27 bis 29. Und man muss sich schon klar machen, was das heißt. War das, was Paulus über die Heiden gesagt hat, erstaunlich mutmachend? Ist das, was der Jude Paulus jetzt über sein eigenes Volk Israel anfügt, zunächst erstaunlich kritisch? Lesen wir 27. Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen. Ja, eine summarische Abrechnung über das Land. Also er wird gerecht richten. Nach seinem heiligen Maßstab. Und weiter Vers 29. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Heerscharen uns nicht einen Samen übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom und Gomorra gleichgemacht. So wären wir im Grunde genommen verschwunden aus der Weltgeschichte, heißt das. Das ist sehr genau anzuschauen. Auch Jesaja predigt im 8. Jahrhundert. Und während Hosea dem Nordreich vor allem predigt, predigt Jesaja dem Südreich. Und das ist ja alles nicht so neu, was Paulus hier sagt. Das konnten Sie ja im 8. Jahrhundert bei Jesaja nachlesen. Und im Süden ist der gleiche Befund wie im Norden. Abfall, Gottlosigkeit, Götzendienst, Verrat von Gottes Liebe. Und dann lässt Gott es zu im Süden, dass die assyrische Invasion kommt als Gericht über sein eigenes Volk. Aber dann mitten in der Katastrophe, mitten im Niedergang, da schenkt Gott ihnen durch Jesaja dieses Versprechen. Ein Überrest wird umkehren und gerettet werden. Und etwa in Jesaja 10 können wir das dann mit diesen Worten lesen. Jesaja 10, Verse 20 und 21, da sagt Gott durch Jesaja: An jenem Tag wird der Überrest Israels und das, was vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, also auf einen heidnischen Koalitionspartner, sondern er wird sich in Wahrheit auf den Herrn verlassen, auf den Heiligen Israels. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Daran erinnert Paulus hier mit diesen Worten. Und das ist so ja fast rührend zu nennen. Er sagt damit ja den Leuten: Halte du dich zum Überrest. Vertrau du dem Gott, der seine Macht und seine Liebe dir so oft bewiesen hat. Und mitten in der Krise soll dann Jesaja seinem neugeborenen Sohn diesen Namen geben. Können Sie in Jesaja 7 nachlesen. Sha'ayashuv. Sha'ayashuv heißt, ein Rest wird umkehren. Also in der Krise gibt er ihm den Namen Sha'ayashuv, ein Verheißungsnamen. Ein Rest wird umkehren. Das wäre so, als wenn einer von uns bald einen Sohn bekommen würde und er würde ihn nennen: Wir werden bald einen Raum haben. Das ist so in etwa vergleichbar. Mal sehen, wer der Nächste ist. Ein Rest wird umkehren. Das heißt, ein Rest, immerhin. Aber eben auch nur ein Rest. Aber eben auch nur ein Rest. Das ist Vers 27. Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur ein Überrest gerettet werden. Und damit können wir das zweite Merkmal benennen. Das zweite Merkmal, das diesen Religionsvergleich bei Paulus ausmacht. Das erste war integrativ. Das zweite ist selektiv. Paulus' Religionsvergleich ist selektiv, das heißt aussortierend, unterscheidend. Gott beruhigt nicht. Gott sagt nicht, auch am Ende kommen sonst sowieso alle in den Himmel. Wir sind ja sowieso alle Kinder Gottes, wie der Papst versucht, uns weiß zu machen. Nein, sogar von seinem eigenen Volk sagt Gott, nur ein kleiner Teil wird gerettet werden. Und wir denken dran, was der Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Die Mehrheit geht auf dem breiten Weg ins Verderben und die Minderheit auf dem schmalen Weg zum ewigen Leben. Und selbst dieser kleine Teil ist keine Selbstverständlichkeit, sondern selbst dieser kleine Teil überlebt nur, wodurch? Vers 29, durch Gottes Gnade. Hätte der Herr der Herrscher an uns nicht einen Samen übrig gelassen, hätte er nicht dafür gesorgt, hätte er sich nicht erbarmt, wäre dieser Rest auch noch weg. Wäre es uns gegangen wie Sodom und Gomorra. Also wenn es nach Recht und Gerechtigkeit ginge, dann hätte der Herr uns alle richten müssen, sagt Jesaja da. Aber wir können uns da alle einschließen. Wenn es nach Recht und Gerechtigkeit gegangen wäre, wäre es uns allen wie Sodom und Gomorra gegangen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Dass überhaupt jemand gerettet wird, das ist Gnade. Und das macht Paulus ja nun den ganzen Römerbrief über deutlich. Aber ich muss sagen, der Befund ist schon erschreckend, auch wenn man sich das Zahlenverhältnis betrachtet. Ja, von den Heiden, da werden etliche strömen und strömen. Und so hat man auch den Eindruck, hat der Jesus das ja in seinen Gleichnissen oft deutlich gemacht. Ich erinnere an dieses Gleichnis vom großen Gastmahl in Lukas 14, wo der Knecht des Besitzers des Hauses erst einlädt und diejenigen, die zuerst angesprochen sind, wollen nicht kommen. Und dann sagt er, geh raus an die Hecken und Zäune und nötige sie reinzukommen. Und dann lesen wir hier in Lukas 14, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Die Heiden, die Atheisten, diejenigen, die von ihrer Erziehung und von ihrer Kindheit her nie was von Gott gewusst haben. Lade sie ein, ruf sie. Und der Knecht macht das. Und er sagt, Herr, es ist geschehen. Und der Herr sagt, es ist noch Raum da. Und er schickt den Knecht nochmal los an die Landstraßen, an die Zäune. Und er sagt, nötige sie reinzukommen, damit mein Haus voll werde. Und dann hat der Herr Jesus aber auch an diesen Rest Israels erinnert. Und er hat geweint darüber, dass so viele von Jerusalem sich nicht rufen ließen. Und erinnern Sie sich nochmal an das, was der Jesus im Zusammenhang mit dem Hauptmann von Kapernaum gesagt hat. Matthäus 8, Vers 11. Ich sage euch, viele werden kommen vom Westen und vom Osten und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Und wissen Sie, wie es weitergeht? Aber die Kinder des Reiches, damit meint er hier die Juden, aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Genau das sagt Paulus hier. Viele Heiden werden kommen. Und ein Rest von Israel. Und was Paulus und Jesus hier sagen, ihr Lieben, das dürfen wir nicht verdrängen, wenn es um die wichtige Frage geht, soll man auch unter Juden missionieren? Ja, was denn sonst? Aber angesichts dieses Befundes drängt sich jetzt natürlich eine Frage auf. Es ist eine Frage, an der auch Paulus nicht vorbeikommt. Und diese Frage formuliert er ganz am Anfang von Vers 32 mit einem einzigen Wort. Warum?
Warum?
Warum ist das so? Warum sind sie gescheitert? Warum werden noch so viele scheitern? Wo liegt denn Israels Problem? Und nachdem Paulus im ersten Teil von Römer 9 über Prädestination auch unter anderem gesprochen hat, über Gottes Vorherbestimmung, haben einige vielleicht erwartet auf die Frage, warum sind sie gescheitert nun? Warum hat sich die Mehrheit Israels abgekehrt? Weil Gott sie dazu vorherbestimmt hat. Weil Gott ihnen gar keine Chance gegeben hat. Aber diese Antwort gibt Paulus gerade nicht. Paulus beantwortet die Frage nach dem Warum definitiv nicht im Sinne einer doppelten Prädestination. Sie sind ihn abgeirrt, weil Gott sie vor Grundlegung der Welt zum Abirren erschaffen und bestimmt hat. Nein, Paulus antwortet es ganz anders. Auf das Warum lautet seine Antwort, weil sie Gott nicht geglaubt und nicht vertraut haben. Es ist ihre persönliche Verantwortung. Und das lesen wir hier in den Versen 30 bis 32. Was sollen wir nun hierzu sagen? Dass die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, also das gerecht werden wollte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat, ist ja auch unerreichbar. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes, denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßens. Und dann sagt Paulus das in Kapitel 10 nochmal, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Darum geht's. Dass sie in den Himmel kommen, dass sie nicht in die Verdammnis gehen auf ewig. Dass sie Frieden mit Gott bekommen, darum geht's. denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Daher kommt diese Redewendung, wir haben ereifert, aber mit Unverstand. Das kommt aus diesem Vers. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das ist die Antwort. Das ist das Problem der meisten Juden, sagt Paulus. Und wir können jetzt schon sagen, das ist das Problem nicht nur der meisten Juden, sondern der meisten Menschen überhaupt. Positiv ist das natürlich, sie eifern, aber ohne Erkenntnis. Verstehen Sie, Eifer allein, guter Wille allein, menschliches Engagement allein reicht niemals aus, wenn es nicht im Einklang mit der Wahrheit steht. Das macht Paulus hier deutlich. Das ist auch sehr wichtig für unseren Umgang mit der Wahrheitsfrage. Paulus sagt, sie eifern, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Das heißt, es gibt rechte Erkenntnis und falsche Erkenntnis. Und damit rückt Paulus diese Sache zurecht, die uns im Gespräch über die Religionen immer wieder begegnet. Dass man sagt, aber warum, sie sind doch so eifrig und sie geben sich doch so viel Mühe und sie meinen es doch so ernst und sie sind doch so vorbildlich in ihrem Einsatz. Aber Paulus sagt, du, das größte Engagement hilft nichts, wenn es in die falsche Richtung geht. Der schnellste Zug nützt dir nichts, wenn er zur falschen Zielbestimmung fährt. Du kannst die Religionsfrage niemals klären, solange du die Wahrheitsfrage ausklammerst. Du kannst die Religionsfrage niemals klären, solange du die Wahrheitsfrage ausklammerst. Und deswegen brauchen wir die rechte Erkenntnis und die rechte Erkenntnis finden wir nur in der Bibel. Und deswegen ist es ein Hohn, wenn zu einem Kongress, der vorgibt, er wolle christliche Führungskräfte schulen, dann wie es hier bei Willow Creek geschehen ist, unter anderem zwei Mormonen aufgetreten sind, von denen man erstmal gar nicht wusste, dass es Mormonen sind. Es sei denn, man hätte eine Internetrecherche gemacht. Also von Leuten, die lehren, die haben das dort nicht offiziell gelehrt, die hätten wahrscheinlich ihr Honorar nicht gekriegt, aber die von ihrer Glaubensgrundlage lehren, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist, dass Gott kein dreieiniger Gott ist. Dass es außer der Bibel noch andere Offenbarungen Gottes gibt. Und die werden dann zu einem, in Anführungsstrichen, christlichen Kongress zitiert, um die Führungskräfte der christlichen Gemeinden zu schulen. Wo sind wir da eigentlich? Wir brauchen die Wahrheit, sagt Paulus. Okay, aber dann müssen wir weiterfragen. Paulus, was ist denn dann bei deinen jüdischen Volksgenossen der entscheidende Punkt? Warum entsprechen sie denn nicht der Wahrheit? Warum geht denn ihre religiöse Anstrengung in die falsche Richtung? Und jetzt kommt die Antwort. In Vers 3, da sagt Paulus, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten. Das ist der Punkt. Diesen Satz müssen Sie ganz, ganz dick in Ihrem Text unterstreichen. Damit sagt er nämlich, das Kernproblem besteht darin, dass sie durch ihre eigene religiöse Leistung ihr Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen wollen. Und genau das ist es, was die Reformatoren Werkgerechtigkeit genannt haben. Das ist das Kernproblem jeder Religion. Und Paulus macht es eben exemplarisch am Judentum deutlich. Wissen Sie, es gibt eine sehr verbreitete Irrlehre international, die nennt sich die neue Paulus-Perspektive. Und diese Irrlehre der neuen Paulus-Perspektive, die dreht diesen Satz total um. Die sagt nämlich, eigene Gerechtigkeit aufrichten, das bedeutet, die eigene jüdische Gerechtigkeit aufrichten im Gegensatz zu den Heiden. Also als würde Paulus kritisieren, dass sie ihre eigene jüdische Identität hochhalten und die Heiden ausschließen. Der Zusammenhang zeigt aber, das ist eine völlige Fehldeutung. Eigene Gerechtigkeit aufrichten meint nicht den Gegensatz zu den Heiden, die eigene Gerechtigkeit im Gegensatz zu den Heiden, nach dem Motto, sie wollen ihr eigenes jüdisches Ding durchziehen, statt die Heiden einzubeziehen. Sondern eigene Gerechtigkeit meint den Gegensatz zu Gott. Sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit erarbeiten, statt sich von Gottes Gnade beschenken zu lassen. Das ist hier ganz eindeutig gemeint. Also das Problem der Juden ist nicht, dass sie ihre eigene jüdische Identität zu stark hochhalten und gegenüber den Heiden abgrenzen, wie das N.T. Wright und andere Vertreter der neuen Paulus-Perspektive behaupten. Sondern die eigene Gerechtigkeit meint das eigene im Gegensatz zu Gott. Sie wollen sich das selber erarbeiten, statt sich von Gottes Gnade beschenken zu lassen. Das ist Werkgerechtigkeit. Und das haben die Reformatoren ganz richtig verstanden. Sie haben hier Paulus ganz, ganz richtig gedeutet. Und Paulus zeigt diese Werkgerechtigkeit eben am Beispiel des Judentums. Aber die Grundhaltung findet sich letztlich in jeder menschlichen Religiosität wieder. Das ist kein typisch jüdisches Problem, sondern ein typisch menschliches Problem. Verstehen Sie? Auch der Islam ist eine Religion der Werkgerechtigkeit. Da müssen sie eben diese verschiedenen Pflichten des Moslems erfüllen. Das Bekenntnis zu Allah und den Fastenmonat Ramadan, den sie einhalten müssen. Und die Pilgerfahrt nach Mekka und die für die Armen die Abgaben da der Fürsorgegelder und so weiter, da müssen sie eben erfüllen. Aber sie wissen ja am Ende nicht mal, ob das reicht, ob Allah am Ende den Daumen senken oder heben wird. Auch der Buddhismus ist eine Religion der Werkgerechtigkeit. Wobei am Ziel beim Buddhismus nicht mal der Eintritt in den Himmel steht, sondern das Verlöschen der Einzelseele, die aufgelöst wird in das Nichts des Universums. Das steht am Ende. Nirvana, das bedeutet so viel wie kein Wind weht, kein Feuer brennt. Nichts. Und für sie alle gilt letztlich Römer 10, Vers 3. Sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und sehen Sie, hier liegt auch die überraschende Nähe des Islam und des Buddhismus und des Judentums zum römischen Katholizismus. Das ist im Kern genau das gleiche Problem und das haben die Reformatoren erkannt. Ja, der Glaube ist wichtig, aber er muss ergänzt werden. Ja, Jesus Christus ist unverzichtbar und einzigartig. Aber wir brauchen auch Maria und die Mutterkirche und die Heiligen. Ja, die Gnade Gottes ist unverzichtbar, aber es muss erhalten werden, diese Gnade durch Verdienst. Und wissen Sie, deswegen, ich will das hier mal ganz deutlich sagen, deswegen gibt es im echten Sinne des Wortes auch keine evangelikalen Katholiken. Dieser Begriff wird gerne verwendet, aber das ist eigentlich ein Oxymoron, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wenn der Begriff evangelikal irgendeinen Sinn haben soll, dann meint der Begriff evangelikal auf das biblische Evangelium vertrauend. Und dann kann es natürlich sein, dass manche an das Evangelium glaubt, obwohl er noch offiziell Mitglied in der römisch-katholischen Kirche ist. Das gibt's bestimmt. Dass jemand noch seinen katholischen Mitgliedsschein hat, aber trotzdem das Evangelium so glaubt, wie es in der Bibel steht. Und dann ist er natürlich ein Kind Gottes. Aber sobald sich jemand wirklich auf Jesus allein verlässt, sobald jemand wirklich im inhaltlichen Sinne des Wortes, wie es mal gemeint war, evangelikal wird, hat er aufgehört, in seinem Glauben ein echter Katholik zu sein. Selbst wenn er noch Mitglied der katholischen Kirche sein sollte. Ja? Denn sobald er sich auf Jesus allein verlässt, steht er unter dem Verdammungsurteil der katholischen Kirche. Und dieses Verdammungsurteil hat die katholische Kirche zum Beispiel in ihrem berühmten Konzil zu Trient formuliert mit diesen Worten und das gilt bis heute. Das ist offizielle römisch-katholische Lehre. Da heißt es im Konzil zu Trient folgendermaßen, wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt. Oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung des Evangeliums. Und das Trienter Konzil lehrt, wer das behauptet, der sei ausgeschlossen. Das heißt also, wenn Sie glauben, was das Evangelium lehrt, dann hat die römisch-katholische Kirche Sie inhaltlich durch Trient bereits ausgeschlossen. Selbst wenn Sie vielleicht noch die Mitgliedskarte in Ihrem Schrank haben. Und diejenigen, die sich evangelikale Katholiken nennen, die sind aber bewusst Katholiken. Und die sagen, ja, wir wollen evangelikal sein, aber wir wollen auch Katholiken sein. Und das ist ein Widerspruch in sich selbst. Also Paulus gibt uns hier einen Schlüssel an die Hand, wie wir rettenden Glauben und menschliche Religion unterscheiden können. Und er sagt, was ist dieser Schlüssel? Religion trachtet danach, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Religion trachtet danach, sich mit Gott gut zu stellen. Und Jesaja hat in Kapitel 64 gesagt, wie weit wir damit kommen. Wissen Sie, wie er das genannt hat? Da sagt Jesaja in Kapitel 64, Vers 5, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Was für ein Bild! Er sagt, alles, was wir selber für unsere Gerechtigkeit halten, ist eine besudelte Klamotte, die unseren Schmutz nicht verbergen kann. Und dann dieses andere Bild, wir sind verwelkt wie die Blätter. Sie sehen das ja manchmal noch an diesen übrig gebliebenen, trockenen Blättern. Und er sagt, unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Wir sind ein Spielball unserer Sünden. Und er könnte auch sagen, alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein triefendes Dach, durch das es hindurch regnet, das uns keinen Schutz geben kann. Oder alle unsere Gerechtigkeit, unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein schwankender Boden, auf dem wir keinen Halt finden können. Aber was macht nun den wahren Glauben aus? Wo bekomme ich festen Boden unter die Füße? Und damit kommen wir zum Schluss, zum wichtigsten Punkt in diesem ehrlichen Religionsvergleich nach Paulus. Und dann haben wir es geschafft. Aber es ist so wichtig, dass Sie das noch mitnehmen, weil Paulus das hier so beispielhaft entfaltet. Also bisher hatten wir gesehen, ein ehrlicher Religionsvergleich nach Paulus ist erstaunlich integrativ. Wir, sagt er, lasst uns zusammengehören in diesem Glauben. Das Evangelium schließt ein, wo Menschen ausschließen. Der Religionsvergleich nach Paulus ist erstaunlich selektiv, also unterscheidend. Das Evangelium schließt aus, wo Menschen einschließen. Und wir müssen ganz klar sehen, diese Selektion, das ist keine willkürliche Selektion, so als würde Gott den Würfelbecher nehmen und dann fallen ein paar Namen rechts der Linie und ein paar Namen links der Linie raus, sondern Paulus sagt, die draußen sind, haben sich letztlich selber rausselektiert, weil sie Gottes Gnade ablehnen und weil sie ihre eigene Gerechtigkeit zusammenbasteln wollen. Und dann macht er das noch deutlicher. Er sagt, um seine eigene Gerechtigkeit basteln zu wollen, muss man sich immer gegen Gott auflehnen. Und das ist das Kennzeichen hier am Ende von Vers 3. Da sagt er, sie trachten danach, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen und sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Sie wollen ihr eigenes Ding durchziehen. Aber was bleibt dann noch? Wo ist unsere Zuflucht? Und damit kommt Paulus zum wichtigsten Punkt seines Religionsvergleichs und er sagt, es gibt definitiv eine Lösung. Und es ist so überzeugend und so ermutigend, wie klar er das hier nochmal entfaltet, mit ganz wenigen Versen. Er sagt, was ist denn das Geheimnis? Was ist denn das Geheimnis der Heiden und auch Juden, welche Gerechtigkeit erlangt haben, Vers 30? Wie kommen die denn dazu, dass sie jetzt zu diesem Wir dazugehören, dass wir jetzt zusammengehören? Und dann gibt er die Antwort in Vers 30. Da sagt er, was sollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Und dann nochmal in Vers 33, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und das ist formuliert Paulus, ich kann mir vorstellen, dass er das mit einem Lächeln auf dem Gesicht geschrieben hat, die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten. Das ist sehr milde formuliert. Man könnte auch sagen, die Heiden, die nach dem genauen Gegenteil von Gerechtigkeit strebten. Wonach die Heiden streben, das hat er in Römer 1, Vers 19 folgende ja ausführlich gesagt. Nach Gemeinheit, nach böser Nachrede, nach Ehebruch, nach Hurerei, nach Homosexualität, nach Gotteslästerung, danach streben die Heiden. Paulus fasst das hier in diesem einfachen Satz zusammen, die nicht nach der Gerechtigkeit streben. So war es. Und trotzdem, sie sind gerettet worden, weil sie sich an den Stein gehalten haben, der als einziger stehen bleibt. Und damit können wir jetzt das dritte Kennzeichen auch benennen, das den Religionsvergleich nach Paulus bestimmt. Erstens integrativ, zweitens selektiv und drittens, Sie wissen schon, was kommt, exklusiv. Das ist das dritte Kennzeichen, absolut exklusiv. Paulus sagt, es gibt nur einen Weg, der ist für alle gleich. Und das ist gleich, ob du aus dem Judentum kommst, ob du Moslem bist, ob du Buddhist warst. Ist völlig gleich, ob du in einem christlich geprägten Elternhaus aufgewachsen bist, ob du von Natur aus Atheist bist oder Agnostiker, ob du ein kommunistischer Antifa-Funktionär warst, wer auch immer du bist und wo auch immer du herkommst. Es gibt für alle diesen einen Weg. Und die dazugehören, die haben das gemacht. Er sagt, sie haben die Gerechtigkeit erlangt in Vers 30. Und da steht im Griechischen ein Wort, erlangt, katalambano. Das bedeutet fest zugreifen. Er könnte eigentlich auch schreiben lambano, aber er schreibt katalambano, um das zu verstärken. Fest zugreifen, sich verzweifelt daran klammern, als würde das Überleben davon abhängen. Das ist gemeint. Sie haben es erlangt, sie haben es festgehalten unter Einsatz. Alles, was sie hatten. Und sie haben diese Gerechtigkeit erlangt. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Aus Glauben. Aber was bedeutet das inhaltlich? Woran haben die geglaubt? Und dann kommt Vers 33, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Paulus sagt, du, es gibt einen einzigen Halt. Der Glaube hat einen einzigen, aber völlig ausreichenden Bezugspunkt, auf den er sich richtet. Und das ist dieser Stein, das ist dieser Fels in der Brandung. Drumherum stürmt der Streit der Religionen und jeder kommt mit seinem Angebot auf den Markt und sagt dir, wie du möglicherweise zu Gott finden könntest. Und da ist dieser Fels in der Brandung. Und alle, die Paulus kennen, wissen, wen er damit meint. Natürlich Jesus. 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Da steht ein anderes griechisches Wort für Fels, Temelios. Und Jesus selbst hat sich in diesem Gleichnis, Markus 12, Matthäus 21, mit dem Felsen, mit dem Stein, den die Bauleute verworfen haben, verglichen. Und der Prophet Daniel bezeichnet den Messias als einen starken Stein, der seine Macht und sein Reich durchsetzt. Und jetzt ist es spannend, wie Paulus hier am Schluss von Kapitel 9 Jesus beschreibt. Gucken Sie mal hin, wie er Jesus beschreibt mit einem faszinierenden Bild aus dem Propheten Jesaja. Nochmal Jesaja. Und damit wirbt Paulus nochmal um seine jüdischen Leser. Er sagt, bitte lest mit mir zusammen doch mal unseren Jesaja. Und dann bringt Paulus ein kombiniertes Zitat aus Jesaja 28 und Jesaja 8. In Jesaja 28, Vers 16, da heißt es, so spricht Gott, der Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Das ist eine. Und der andere Satz, mit dem Paulus das kombiniert, kommt aus Jesaja 8, Vers 14, wo der Prophet sagt, der Herr der Heerscharen, er sei eure Furcht, also ihm vertraut, so wird er euch zum Heiligtum werden, aber für die anderen, die nicht vertrauen, zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns. Und diese beiden Verse, die Verheißung und die Warnung, die kombiniert jetzt Paulus. Und er sagt, der Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und Paulus sagt, an diesem Stein werden sich die Geister scheiden. Und es wird nur These oder Antithese geben. Kein neutrales dazwischen. Entweder These oder Antithese. Ja oder nein? Und kein vielleicht. Und wir erinnern uns vielleicht an Simeon. Wissen Sie, der greise Simeon, als die Maria und der Josef mit dem kleinen Jesus in den Tempel kommen. Was kündigt der Simeon der Maria da an in Lukas 2, Vers 34 über Jesus? Er sagt, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. These und Antithese, Rettung und Verdammnis, zum Fall und zum Aufstehen. Aber wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Und hier sehen Sie, dieser Glaube ist durch und durch personal bestimmt. Wer an ihn glaubt, an diesen einen, an diesen Fels, an diesen, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und noch etwas. Mit diesem Zitat aus Jesaja kann Paulus im gleichen Atemzug noch etwas ganz, ganz Wichtiges miterklären, warum Menschen an Jesus scheitern. Warum vielleicht ihr Hausnachbar, ihr Wohnungsnachbar an Jesus scheitert. Warum vielleicht ihr Ehepartner bisher an Jesus gescheitert ist. Warum sie ihn ablehnen. Warum sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterwerfen, Vers 3. Er sagt das am Ende von Vers 32. Er sagt, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Das ist das Problem der Religion. Jesus ist zu anstößig. Und das erinnert uns doch an diese Formulierung aus 1. Korinther 1, wo Paulus gesagt hat, das Kreuz Jesu ist ein Anstoß, ein Ärgernis. Warum? Weil der normale Mensch sich vom Kreuz Christi beleidigt fühlt, sobald er es versteht. Warum? Weil das Kreuz uns zeigt, wie hilflos, wie ohnmächtig, wie entkleidet aller eigenen Möglichkeiten wir vor diesem Gott dastehen. Weil das Kreuz Christi unserer Selbstgerechtigkeit den Teppich unter den Füßen wegzieht. Weil das Kreuz Christi unseren Stolz angreift und sagt, sieh, das war nötig für dich. Und du hast keine Chance, irgendwie deine eigene Gerechtigkeit zu basteln. Und sich auf diesen Glauben einzulassen, macht Paulus deutlich, bedeutet immer zugleich, meine Hilflosigkeit zuzugeben, meine Verdorbenheit zuzugeben, mein Angewiesensein auf die Gnade zuzugeben. Das bedeutet es. Und das heißt, zu Jesus kommen, heißt sich vor Jesus beugen, als vor dem, der für meine Sünde sterben musste. Und das ist der Anstoß. Und wer das nicht will, wer sich dagegen sträubt, aber trotzdem irgendwie mit dem lieben Gott klarkommen will, ich bin nicht ganz unreligiös. Ich will schon mit dem lieben Gott irgendwie klarkommen, aber ich will nicht das Kreuz. Was bleibt dem? Dem bleibt nur ein Ausweg. Und das ist der Ausweg von Vers 3. Der muss seine eigene Gerechtigkeit aufrichten. Und damit ist vorprogrammiert, dass er scheitern muss. Denn das schafft keiner. Das sagt Paulus hier in Vers 31. Sie haben das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht, kann auch keiner erreichen, weil wir dazu einfach zu sündig sind. Also entweder du beugst dich unter das Kreuz oder du lässt alles sein mit dem Glauben oder du versuchst, diese eigene Gerechtigkeit aufzurichten, wie es die Juden versuchten und wie es letztlich jeder natürliche religiöse Mensch versucht. Und ich denke, jetzt verstehen wir am Ende auch, warum in dem interreligiösen YouTube-Video von Papst Franziskus nicht das christliche Symbol für den christlichen Glauben verwendet wird, was man eigentlich erwartet hätte. Das Kreuz! Verstehen Sie, siebenarmiger Leuchter, Buddha-Figur, islamische Gebetskette und eine, weiß nicht, vielleicht Porzellanpuppe zur Erinnerung an die Krippe. Aber nicht das Kreuz. John Wesley hat mal gesagt, das Kind in der Krippe greift niemanden an. Das Kind in der Krippe greift niemanden an. Aber das Kreuz. Und das Kreuz kann man einem Moslem nicht zumuten. Sie können nicht mit einem Moslem so ein Video drehen, so ein Einheitsvideo und dann am Ende, wenn die verschiedenen religiösen Symbole zusammengelegt werden, das Kreuz damit hinhalten. Das Kreuz können Sie einem Buddhisten nicht zumuten. Das Kreuz Jesu können Sie auch einem Juden nicht zumuten. Und das Kreuz Christi können Sie eigentlich, wenn jemand es richtig versteht, auch einem Katholiken nicht zumuten, selbst wenn viele das Kreuz tragen. Warum? Weil das Kreuz Christi alle menschliche Religiosität pulverisiert und aufsprengt. Weil das Kreuz uns zuruft, lass stecken alles, was du an Religion und auswendig gelernten Versen und guten Taten und Leistungen und besuchten religiösen Veranstaltungen und Meditationsübungen und sonst alles hast, lass stecken, sagt Gott. Es hilft dir nichts. Gut gemeint vielleicht, aber es hilft dir nichts. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Aber umgekehrt gilt, wer sich auf dieses Kreuz einlässt, und damit kommen wir zum Schluss, wer sich demütigen lässt, der wird die größte Befreiung erfahren, die es in diesem Leben geben kann. Das ist so, so wunderbar. Und Paulus fasst diese Befreiung dann in dem Jubelruf der Erleichterung zusammen im letzten Vers, den wir hier haben, in Römer 10, Vers 4, da sagt er, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Christus ist das Ende des Gesetzes, das Ende dieser aussichtslosen Plackerei, das Ende dieser ständigen Unruhe und Ungewissheit, ob es reicht oder nicht reicht und ob die da mit mir zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Christus ist das Ende des Gesetzes. Und das heißt nicht, und wir müssen das richtig verstehen, das heißt nicht, seit Jesus gekommen ist, wird man nicht mehr durch Werke gerettet, sondern durch Glauben. Das galt auch schon vorher. Hat Paulus ja im Römerbrief gezeigt, auch Abraham schon wurde gerettet durch Glauben und nicht durch Werke. Das heißt es nicht. Christus ist das Ende des Gesetzes, das heißt auch nicht, seit Jesus gekommen ist, haben die 10 Gebote keine Gültigkeit mehr. Natürlich haben die noch Gültigkeit. Wenn auch das Sabbatgebot nicht mehr für die Christen, wie das Neue Testament klar macht, aber die haben natürlich noch Gültigkeit sonst. Nein, wir müssen den Vers bis zu Ende lesen. Da heißt es, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Für wen? Für jeden, der glaubt. Und das will Paulus hier sagen. Er sagt, wer Jesus gefunden hat, wer glaubt, wer sich zu Jesus bekehrt hat, wer das jetzt wissen darf, er hat mich gerecht gesprochen. Ich bin Gottes Kind, meine Schuld ist vergeben. Wer Jesus glaubt, der wird nicht länger versuchen, durch das Erfüllen des Gesetzes sein Verhältnis zu Gott in Ordnung zu bringen. Und für den ist Christus das Ende des Gesetzes geworden. Verstehen Sie? Paulus sagt, wenn du Jesus glaubst, wenn du dich auf ihn allein verlässt, was er am Kreuz für dich getan hat, zu deiner Rettung und zu deiner Gotteskindschaft, dann wirst du nicht länger versuchen, durch das Erfüllen irgendwelcher Regeln dein Verhältnis zu Gott in Ordnung zu bringen. Sondern du hast alles in Christus und seinem Kreuz. Und dann ist er für dich das Ende des Gesetzes als Heilsweg geworden. Das Ende des Gesetzes als Dauerforderung und als Dauerangstmacher. Christus ist das Ende des Gesetzes für den, der an ihn glaubt, weil er von Stund an nie mehr versuchen muss, sein Verhältnis vor Gott dadurch ins Reine zu bringen, dass er irgendwas leistet, was er sowieso am Ende nicht leisten kann. Das ist hier gemeint. Und jetzt kann ich singen, mit dem Liederdichter Christi, Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ich muss nicht auf mich gucken, sondern ich schaue auf ihn. Liebe Gemeinde, das ist das große Pfund, dass wir Christen in diese ganze aufgewühlte Debatte der Religionen einbringen können und einbringen müssen. Gott sagt, es gibt eine Lösung. Es gibt eine ganz klare Lösung, die der heilige, lebendige Gott allen Menschen anbietet. Und an Paulus konnten wir heute studieren, was ein ehrlicher Religionsvergleich ist. Dieser Religionsvergleich ist erstaunlich integrativ. Wir wollen einladen, wir wollen die Türen weit aufmachen. Wir wollen sagen, Gott ruft hinein in dieses Wir derer, die sich allein auf Christus verlassen. Komm doch auch zu Christus. Und dieser Religionsvergleich ist selektiv. Er ist aussondernd, er ist unterscheidend, weil Paulus deutlich macht, wer immer versucht, sich seine eigene Gerechtigkeit zu basteln, wird scheitern und wird sich selbst ausselektieren aus dem Kreis derer, die gerettet werden. Und dieser Religionsvergleich ist schließlich exklusiv, er ist absolut. Er führt uns zu dem einen einzigen Felsen, der nicht wankt. Und dieser Fels, der hält und trägt ein ganzes Leben und für immer und ewig. Jesus Christus. Lass uns beten. Herr Jesus, danke, dass du dieser Fels bist. Und dass wir in dieser ganzen verwirrenden Debatte wissen dürfen, worauf wir uns stützen und worauf wir uns verlassen können und worauf wir felsenfest stehen dürfen. Du bist das allein, Herr. Und wir danken dir dafür, dass wir dich finden durften. Und wir bitten dich für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, hier in unserer Stadt, in unserem persönlichen Umfeld. Ach Herr, erbarme dich und lass noch viele, viele durchschauen, dass die eigene Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist. Aber dass du immer noch rufst und einlädst, Herr. Und sollte hier unter uns jemand sitzen heute Morgen, der immer noch versucht hat, seine eigene Gerechtigkeit zu basteln, Herr. Der sich immer noch unter diesem Druck gesehen hat, er müsse sein Leben mit dir irgendwie selber in Ordnung bringen und doch im Letzten immer nur scheitern kann. Bitte schenke ihm oder ihr doch, dass er den Mut findet, sich vor dir zu beugen und zuzugeben, dass dein Kreuz die einzige Rettung ist. Danke, Herr, dass du jeden annimmst, der so hilflos zu dir kommt. Dir sei alle Ehre. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.